Geh, versöhne dich erst mit deinem Bruder, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus kennt einen zweifachen Feind, Satan und Sünde. Und er hasst beide, weil die Sünde wie Satan eine Leugnung der göttlichen Majestät, der Rechte Gottes, seiner Güte darstellt. Nicht aus dieser Leugnung der Allherrschaft des gütigen Gottes folgt so viel Leid und Pein und Unglück. Satan hat unheilbarerweise diese Leugnung Gottes umfangen und er befördert sie. Nicht, wir wissen, dass er vor Beginn der Zeit diesen Schlachtruf gegen Gott ausgestoßen hat: Ich will nicht dienen. Und dass ihm zahlreiche Engel gefolgt sind und leider auch so viele Menschen. Da sind auch unsere Stammeltern zumindest nicht mit eingeschlossen, die gerufen haben: Ich will nicht dienen. Wir wissen, dass der liebe Gott uns erschaffen hat, um in ihm glücklich zu sein, genauso wie der heiligen Engel. Nicht wir vernünftige Geschöpfe können nirgends unsere Glückseligkeit finden, als in Gott allein. Aber der Mensch, der Sünder, der meint immer wieder, dass er doch einen viel kürzeren, einen viel leichteren Weg, einen viel direkteren Weg finden könnte zum Glück. Nicht? Und wir erfahren etwas Vergleichbares immer wieder, nicht, wenn die Touristen aus dem Nahen oder fernen Ausland hierher kommen, nicht, und die wunderbaren, aber auch gefährlichen Gipfel unserer Gegend bewundern und meinen: Ah, das geht schon, da brauche ich keinen Bergführer. Oder ich finde da meinen eigenen Weg. Und zum Schluss bleibt dann nur noch der Rettungshubschrauber, nicht? Der, wenn noch was übrig ist, dasselbe wäre. Nicht? Und so ist auch im Leben so vieler Menschen. Die Gebote Gottes, der Wille Gottes, das sind die Wegweiser für uns zum Glück. Das Glück ist nicht hier unten, wir müssen hinaufsteigen, wie es immer wieder gebetet wird, im Stufengebet. Wir müssen hinauf zu Gottes heiligen Berg. Und den Weg, den kennt nur einer, der Weg selbst ist, nämlich Jesus Christus. Der ist unser göttlicher Bergführer und den brauchen wir, um den Weg dorthin zu finden. Das kann man nicht auf eigene Faust machen. Nicht? Und weil eben Satan immer wieder versucht, uns Menschen von diesem einzigen Weg, der Christus selber ist, die Christus-Nachfolge, immer wieder versucht abzubringen. Deswegen ist und bleibt er der größte Übeltäter der Menschheit. Aber eben nicht nur unser Feind, sondern Gottes Erbfeind. Und diesen Erbfeind, den bekämpft Jesus Christus und er schlägt ihn mit all seiner Macht zu Boden mit der Kraft seines mystischen Leibes der Kirche. Ja, die größte Ehre für Gott und die schändlichste Niederlage für Satan, für den gefallenen Engel, die stammt von Jesu Wirken in seinem mystischen Leib der Kirche. Als göttliches Haupt der Kirche ist er immer sündenlos gewesen und geblieben. Als göttliche Person ist er der Sünde nicht fähig. Hier ist der große Unterschied zwischen Jesus Christus und seiner Mutter, nicht Maria, die Sündenlose. Sie war sündenlos deswegen, weil sie sich entschlossen hatte, nicht sündigen zu wollen. Und Christus ist der Sündenlose, weil er zu sündigen nicht fähig ist. Das heißt, Jesus Christus war genauso wenig in der Gewalt Satans, wie er in der Gewalt der Sünde gewesen ist. Was ist das für ein Kinderspiel für den Allerhöchsten, diesen gefallenen Engel mit seinem Anhang wie einen Wurm zu zerquetschen und zu zertreten. Aber der liebe Gott, Sie wissen das, der Barmherzige, der Gütige, nicht niemand belohnt, niemand beschenkt, niemand liebt wie der Herrgott, aber auch niemand straft wie der Herrgott. Das heißt, wenn er straft, wenn er zuschlägt, dann findet er den Punkt, aus einem am besten tut, und das hat er bei Satan getan. Und so hat er nicht mit seiner mächtigen Faust ihn zerschlagen, sondern durch den zierlichen Fuß der Jungfrau zertreten und auch, möchte man sagen, durch die anderen Mitglieder des mystischen Leibes Jesu Christi, die sozusagen der Fuß Mariens sind. Nicht? Wir sind ja noch in dieser Welt, nicht in diesem Erdenstaub, die Mutter Gottes ist im Himmel und deswegen sind wir immer noch bedroht vom giftigen, höllischen Schlangenbiss. Wie der Herr das selber gesagt hat im 3. Kapitel von Genesis, als er sprach zu Luzifer, sie wird in den Kopf zertreten und du wirst ihrer Ferse nachstellen. Aber liebe Zuhörer, um Schlangenzertreter sein zu können, müssen alle Mitglieder des mystischen Leibes vollkommen eins miteinander sein. Und das heißt eben so oft, dass die Einheit wiederhergestellt werden muss. Diese Einheit, die wir gebrochen haben, wenn wir einander verwundet haben. Und dieses großen Zieles willen und dieses großen kosmischen, geistlichen Kampfes willen, müssen wir das tun, wozu uns unser göttlicher Heiland, der General seiner Armee auf Erden, Jesus Christus, auffordert. Das heißt, alle unnötigen Zwistigkeiten und Missverständnisse beiseite legen. Das fällt uns natürlich besonders schwer, aber es ist notwendig, weil das alles den mystischen Leib schwächt. Nicht? Man ist immer froh, wenn man in seinem Lager dem Feind gegenübersteht und die fangen an untereinander sich zu bekämpfen und aufeinander loszuschießen. Nicht? Das macht einem die Sache dann viel leichter. Darum ist es notwendig, nicht, dass wir diesen Geist, den der Herr uns empfiehlt heute im Heiligen Evangelium, der Verzeihung, der Vergebung pflegen. Der Sünder schließt Frieden mit Gott, Gott sei Dank dafür. Und darum ist nicht nur im Herzen dieses Menschen, sondern auch im Himmel eine große Freude. Aber so oft geschieht es, dass er ein wichtiges Detail übersieht, vergisst, ignoriert. Und zwar folgendes. Nicht? Er hat sich versöhnt mit dem lieben Gott und er weiß, wie sehr der liebe Gott das Opfer schätzt und ganz besonders das Opfer eines reuigen, zerschlagenen Herzens. Aber der Herrgott sieht nichts der Liebe vor. Das heißt, wir müssen auch daran denken, dass wir so oft, nicht durch das Böse, das wir getan haben, anderen angetan haben oder auch das Gute, das wir nicht getan haben, dass wir dadurch auch die anderen Verletzten verwundet haben und darum auch die Verzeihung unserer Brüder und Schwestern brauchen. Nun das Opfer, was ist das Opfer? Das Opfer ist die Gott allein dargebrachte Opfergabe, durch die wir seine Herrschaft über uns bekennen. Das ist das Wesen der Religion, liebe Gläubige. Die Religion ist nichts anderes, als zu sagen, dass der allergütigste, liebenswürdigste, allmächtige, dass er unser Ein und Alles ist, dass wir nicht uns gehören, sondern ihm. Dass er ein Recht über uns hat, ein zweifaches, weil er uns erschaffen hat und weil er uns erlöst hat. Und wie bringen wir nun unser Opfer dar? Zum einen Gebet. Das weiß besonders der Anfänger nicht, der sich so dahinschleppt im Gebetsleben, sich wirklich ein Gebetsleben, es fällt ihm so schwer. Nicht wie jener, der vielleicht seit sehr langer Zeit keine Leibesübungen betrieben hat und nicht bei den ersten Bewegungen, die man da macht, völlig außer Atem kommt, zu schwitzen anfängt, meint, er stirbt. So geht es auch oft dem, der erst im Gebet anfängt. So geht es aber auch den Fortgeschrittenen, die Trockenheit, nicht die Finsternis im Gebet, dass man nichts fühlt, keine Tröstung. Und wie lange kann er die Betrachtung oder auch die Danksagung nach der Heiligen Messe werden? Die Zerstreuung beim Heiligen Rosenkranz. Nicht, das ist wahrhaft ein Opfer, es ist wirklich ein Leiden, wenn man ein wirkliches Gebetsleben pflegt. Dann zweitens besteht unser Opfer in allen guten Werken, die wir aus Liebe zum Herrgott oder aus Nächstenliebe vollbringen. Nicht durch die Liebe wird alles groß oder klein oder zunichte. Denken Sie an den heiligen Paulus, er hat davon gesprochen, vom Martyrium. Nicht vom alles dahingeben, alles Hab und Gut verschenken, seinen Leib zur Verbrennung hingeben, durch seinen Glauben Berge versetzen, aber sagte, wenn ich die Liebe nicht habe, so bin ich nichts. Und da denken wir an jenes sprichwörtliche Nadel aufheben, nicht aus Liebe zum Herrgott. Wenn das mit großer Liebe geschieht, wie groß wird dieses Werk? Das Wesen des Opfers, das Wesen der guten Werke, das ist die theologale, die übernatürliche Liebe Gottes in sich oder eben durch den Nächsten. Und schließlich wissen wir als Christen natürlich ganz besonders gut, wie wir das heilige Opfer darbringen. Das Opfer ist das allerheiligste Messopfer. Daher kommen alle Gnaden, alles göttliche Leben, alle göttliche Schönheit und Güte, alle Barmherzigkeit, alles strömt hernieder von dort. Warum? Weil das heilige Messopfer das ein und dasselbe Opfer ist, wie das Kreuzesopfer Jesu Christi. Nicht? Und was ist das für ein Opfer, das wir dem lieben Gott darbringen, wenn wir uns bei der heiligen Messe mit dem göttlichen, unsichtbaren Priester und Opfer Jesus Christus vereinigen, ganz besonders auch in einer würdigen, heiligen Kommunion, die wir mit einem reinen, glühenden Herzen empfangen. Aber sofern wir betroffen sind, sind alle diese Opfer dem Gott zuwider, wenn wir unnötigerweise mit dem Nächsten uns im Streit und in der Uneinigkeit befinden. Denn wir Gott, wie Sie es heute gehört haben im Heiligen Evangelium, der ist willens zu warten, bis wir uns versöhnt haben. Und was ist diese Versöhnung? Das ist einem jeden Einzelnen vorgeschriebenes Gesetz. Das heißt, jeder ist dazu verpflichtet. Darum spricht der Herr eben so, er sagt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dich daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Opfergabe dort liegen, versöhne dich mit deinem Bruder und dann erst komme und opfere deine Gabe. Das ist immer die Schwierigkeit, nicht in unserem geistlichen Leben, dass wir alles verallgemeinern. Ja, der liebe Gott liebt uns alle. Anstatt dass wir daran denken, dass es eine ganz persönliche, eine ganz besondere Liebe ist, die Christus mit jeder Seele verbindet, wie dem Bräutigam eine ganz besondere Liebe nicht mit jeder Frau im Universum, sondern mit seiner Braut verbindet. Und genau die gleiche Beziehung besteht zwischen Jesus Christus und der Seele des Getauften. Und genauso sagen wir auch, ja, man muss verzeihen, man muss barmherzig sein. Dieser Geist der Versöhnung, der muss den Vorrang, den Primat in unserem Leben haben über alles Gute und Kostbare, das wir Gott opfern. Und dann erst hat all das einen wirklichen Wert. Und warum, bitteschön, fällt uns das so schwer zu verzeihen oder um Verzeihung zu bitten? Es ist doch eigentlich eine süße, eine leichte Bürde Jesu Christi. Denn wenn wir Verzeihung erbitten, dann heilen wir eine Wunde, die wir geschlagen haben. Und wenn wir vergeben, ja, dann erweisen wir uns als wahre Kinder des barmherzigen Vaters und als Werkzeuge der göttlichen Barmherzigkeit. So was hindert uns jetzt daran, die barmherzigen, vergebungsbereiten Kinder des himmlischen Vaters zu sein? Es ist nur unser Stolz und unsere Weltlichkeit. Das macht uns das bitter und schwer. Und so haben wir eine zweifache Verpflichtung. Erstens eine negative, das heißt, wir dürfen nie irgendjemand ausschließen von unserer Vergebung. Denn wie die Liebe allumfassend ist, so wie das Sein, so muss auch die Barmherzigkeit, das Verzeihen so allumfassend sein wie die Liebe. Nicht die Liebe hat allem Sein gegeben außerhalb des lieben Gottes und der liebe Gott selbst ist die Liebe in sich. Und wir können niemand von unserer Verzeihung ausschließen. Und zwar deswegen, weil nämlich niemand von unserer Liebe ausgeschlossen werden darf. Natürlich, wenn man die Liebe nicht versteht, Sie wissen, was es heißt zu lieben. Das wird immer wieder erwähnt. Lieben heißt das Gute wollen. Das heißt, man sieht, man will das Gute im Nächsten, auch wenn mir das Leben vielleicht schwer macht oder wirklich mich verfolgt, mein Feind ist. Und ich will das Gute, das er nicht hat. Das ist die Liebe. Und darum kann ich auch meine Feinde lieben. Darum kann ich jene lieben, die meiner fluchen und mir Böses tun. Ich kann immer noch für sie das Gute wollen. Die positive Seite unserer Verpflichtung, das ist folgendes, dass nämlich wenn wir eine Beleidigung verursacht haben oder eine Zwistigkeit, dann sind wir verpflichtet durch dieses Gesetz. Man kann da nicht so tun, als wäre nichts gewesen oder als ob ich nur Gottes Vergebung bedürfte. Echt, denn Gott hat mir verziehen, naja, brauche ich nicht. Das stimmt nicht. Der Heiland macht uns das heute ganz klar. Und so zeigen wir unsere Versöhnungsbereitschaft folgendermaßen. Erstens, indem wir die gewöhnlichen Zeichen des guten Willens zeigen und erwidern. Das kann ein Gruß sein, das kann ein Lächeln sein, eine Freundlichkeit, einfach wie man miteinander umgeht oder wenn der andere unsere Hilfe braucht. Das sind die Zeichen des guten Willens. Und wenn wir die Beleidiger sind, zweitens, dass wir den ersten Schritt tun zur Versöhnung. Wenn wir die Ursache dieser Uneinigkeit, dieser Zwistigkeit, dieser Spaltung sind. Und letztlich fordert uns Christi entgegenkommende, selbstvergessende Barmherzigkeit heraus, den ersten Versöhnungsversuch zu unternehmen, auch wenn wir nicht die Hauptschuld haben oder vielleicht sogar unschuldig sind. Ist das nicht, was er immer für uns tut? Liebe Christen, das Leben, es ist doch hart genug. Vergrößern wir nicht die Schwierigkeiten durch Streitereien und Uneinigkeit. Haben wir nicht genug Feinde? Ist die Feindschaft nicht groß genug? Mit unserem Stolz, mit dem gefallenen Engel, mit der Sünde, mit dem Fleisch, mit der Welt? Darauf müssen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Dorthin sollen wir unseren Hass und unsere Stärke richten. Dieser Geist der Versöhnung, der ist auch ein wunderbares Gegengift gegen den Stolz. Solche Demut schenkt einen Zugang zu ganz besonderen, außerordentlichen Gnaden, weil der liebe Gott nämlich seine Gnade, seine besonderen Gnaden den Demütigen gibt. Und er vertreibt den satanischen Geist, nicht Satan, der nie bestrebt ist, zu versöhnen oder versöhnt zu werden. Nicht, er ist nicht fähig der Barmherzigkeit, er ist nicht fähig, um Barmherzigkeit zu bitten und darum kann er auch das überhaupt nicht ausstehen. Wenn ein Mensch es sehr hart findet, Beleidigungen zu verzeihen, sagt der heilige Philipp Neri, möge er aufs Kruzifix schauen und bedenken, dass Christus all sein Blut für ihn vergossen hat und nicht nur seinen Feinden verzieh, sondern auch den ewigen Vater bat, ihnen zu verzeihen. Und weiter sagt der Heilige, auch möge er sich dessen entsinnen, dass er, wenn er das Vater unser täglich betet, anstatt um die Verzeihung seiner Sünden zu bitten, Rache auf sie herabruft. Wie verzeiht uns der liebe Gott unsere Missetaten, wie auch wir anderen verzeihen? Widerwillig, mit Zögern, wenig, viel oder gar nicht. Denen, die uns verfolgen, sagt der heilige Philipp, müssen wir nicht nur vergeben, sondern auch mit ihrer Verblendung Mitleid haben. Das hilft uns auch, dass wir uns nicht innerlich verhärten, dass wir den anderen nicht in seiner wirklichen vielleicht Bosheit und Blindheit bemitleiden, dass uns leid tut. Und so wenden wir uns vertrauensvoll an die mitleidige Mutter, die gütige Mutter, nicht jene Mutter, die uns durch das kostbarste Blut ihres Sohnes, das auf dem Kreuz des Altars geflossen ist, mit dem dreifaltigen Gott versöhnen will und versöhnt. Erbitten wir diese Gnade, dass uns der Herrgott auch ein barmherziges, verzeihungsbereites Herz schenken möge, auf das wir der Einladung des göttlichen Heilands folgen. Lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.